Es ist wie ein Naturgesetz. Im Herbst fällt das Laub und steigen die Krankenkassenprämien. Letztes Jahr waren es durchschnittlich 8,7%. Und auch dieses Jahr erwartet man wieder einen kräftigen Schub. Grund sind die steigenden Kosten im Gesundheitswesen, also etwa bei Spitäler, Ärztinnen und Ärzten oder Medikamenten. Auch die Augenärzte tragen zu dieser Kostenentwicklung bei. Und das nicht unwesentlich. Sie verdienen von allen Ärzten am viertmeisten. Heute reden wir mit einem Augenarzt, der gegen die Kostenexplosion ankämpft. Was er aus der Praxis erzählt, das macht ihm die Augen auf, muss man sagen. Da werden Patientinnen und Patienten teilweise unnötig teuer behandelt und damit Gesundheitskosten weiter nach oben treiben. Er macht es öffentlich und leitet sich so mit Berufskollegen an, die das bestreiten und eher unter dem Deckel halten. Sie hören Beobachter Radar. Mein Name ist Dominik Strebel und mit mir im Studio sind heute der Augenarzt Daniel Braun und mein Kollege Gian Signorel, der sich schon seit Jahren mit dem Thema befasst. Grüezi, Daniel Braun.
Guten Tag miteinander, danke für die Einladung.
Hoi Gian.
Hallo.
Herr Braun, Sie sind Augenarzt. Seit 34 Jahren sind Sie Praktiker in der freien Wildbahn, wie Sie selber sagen. Jetzt noch zu 50%, Sie haben sich teilpensioniert. Und Sie haben in öffentlichen Spitälern gearbeitet, in Privatspitälern, Sie sind Leiter von einem Augenzentrum. Also Sie kennen das Business durch und durch. Sie sind jahrzehntelang jetzt Teil von einer Berufsgruppe, die am viertmeisten von allen Ärztegruppen verdient. Ist Ihnen da nicht manchmal unwohl, wenn Sie vom Anstieg der Gesundheitskosten und Prämien lesen?
Natürlich ist mir unwohl, wenn ich die Prämie höhe und die Entwicklung anschaue. Mir ist unwohl, weil ich ja eigentlich auch Verursacher bin. Mir ist aber auch unwohl, weil ich ja auch könnte Patient sein und auch schon Patient gsi bin. Solange ich mich natürlich persönlich möglichst an die Regeln halte und immer daran denke, dass wir ja im Krankenversicherungsgesetz unterstellt sind, dass wir wirtschaftlich arbeiten müssen, zweckmässig, habe ich in dem Sinn kein schlechtes Gewissen. Ich habe ja auch einen Vergleich. Ich weiss, wie hoch meine Fallkosten sind. Und meine Fallkosten sind weit unter dem Schnitt.
Aber also, was heisst das so, Vollkosten?
Also das ist, wie viel Kosten generiere ich pro Patient? Und da bin ich jetzt mit dem Abrechnungszentrum, wo ich zusammen arbeite, bin ich bei 63% vom Schnitt.
Vom Schnitt? Also ja. Sie sind weit runter.
Und bei etwa 120-130% gibt es dann einmal eine Verwarnung von der Kassen und dann eventuell ein Wirtschaftlichkeitsverfahren. Mhm. Also das heisst, ich könnte, bis irgendetwas passiert, pro Patient das Doppelte verrechnen.
Wie soll ich dem sagen? Sie sind nie in der Versuchung gewesen, jetzt da ein bisschen mehr zu verdienen. Also meine, offenbar wäre da noch recht Luft nach oben, ohne dass irgendjemand einschreiten würde.
Also ich verdiene gut. Ich mache auch keine Steueroptimierung. Und ich habe eigentlich immer so viel geschafft, dass ich nicht Zeit hatte, zu überlegen, wie ich noch mehr optimieren
will. Gian, du recherchierst seit Jahren zum Gesundheitswesen, deckst Missstände auf. Jetzt, wie ist das, wenn du vor einem Arzt stehst? Kannst du dem noch vertrauen?
Ja, ohne Wenn und Aber. Ich weiss, dass das Schweizer Gesundheitswesen medizinische Dienstleistungen in einem extrem hohen Niveau bringt. Das Vertrauen ist absolut da.
Und bevor du zu einem Arzt gehst, was machst du denn? Googlest du umeinander oder wie baust du das Vertrauen auf? Oder, ja?
Dr. Google ist ja so eine zwiespältige Sache. Also je mehr dass man googelt, umso mehr Krankheiten findet man, wo man daran leidet. Also ich vermeide das eigentlich tunlichst.
Und vertraust einfach deinem Hausarzt, deine
Hausärztin. Genau.
Deine letzte Recherche, Gian, hast du zum grauen Star gemacht. Das ist eine Eintrübung von der Augenlinse, die zum Erblinden führen kann. Viele ältere Menschen leiden daran. Jetzt, zum Glück lässt sich das ganz einfach operieren. Was hast jetzt du bei deiner Recherche für Missstände gefunden in diesem Bereich?
Ja, ich habe ein bisschen ein Bedauern gekriegt, eben mit diesen Patientinnen und Patienten, die ja oft in einem fortgeschrittenen Alter sind und wo ich den Eindruck hatte, dass die teilweise ein bisschen als Milchkühe missbraucht werden von gewissen Augenzentren und gewissen Augenärzten. Das ist eine Generation, die noch nicht selbstverständlich von Auge zu Auge redet mit dem Herr Doktor, sondern wo
du meinst,
sagt,
auf gleicher Augenhöhe?
Auf gleicher Augenhöhe, sondern wo macht, was ihm der Herr Doktor oder die Frau Doktor sagt und das nützt von mir aus gesehen einen gewissen Teil der Ophthalmologen aus, indem sie den Patientinnen und Patienten Leistungen aufs Auge drücken, die keinen realen Nutzwert haben für sie.
Also was konkret? Also was gibt es denn da für Unterschiede in der Art zu operieren?
Also im Wesentlichen gibt es zwei Verfahren. Es gibt das Ultraschallverfahren und das Laserverfahren. Das Laserverfahren kostet für die Patientinnen und Patienten rund 2'000 Stutz, die sie aus eigenem Sack zahlen müssen.
Pro Auge oder für beide?
Pro Auge. Und der Nutzen, das sagt die Wissenschaft, zumindest habe ich mich so informieren lassen, die Wissenschaft sagt, es hat keinen Zusatznutzen. Das ist das eine, also die Operationsmethode. Und dann gibt es Implantatlinsen, sogenannte Komfortlinsen oder Linsen mit Zusatzfunktionen. Das können sie torische Linsen, die Hornhautverkrümmung korrigieren, oder Linsen mit UV-Filter. Und teilweise sind auch da, ist auch da der Nutzen, der klinische Nutzen für den Patienten umstritten zumindest. Aber das weiss der Herr Braun viel besser.
Bevor ich zum Herrn Braun komme, würde ich noch geschwind noch ein bisschen wissen, was ist denn der Missstand? Jetzt nehmen wir mal die Operationsart. Laseroperation gegenüber traditionellem, weiß nicht was, chirurgischem Eingriff oder wie man das will nennen. Wie hast du das können festmachen?
Gutes Beispiel ist eine Patientin aus dem Zürich Oberland, die sagt, sie ist in Wartsaal reingesessen vom Augenarzt und ist dann sofort berieselt worden von Werbung für das Laserverfahren auf den Bildschirmen. Beispielsweise. Und natürlich habe ich meine, ich bin nicht in einem Autohaus oder so, sondern ich bin beim Arzt. Und insofern nehme ich das viel ernster, die Botschaften, die mir dort ausgesendet werden. Und natürlich, wenn das Laserverfahren dann dermaßen penetrant beworben wird, dann komme ich schon ins Staunen, beziehungsweise ins Sinieren eher und sage, also ich möchte doch eigentlich das Beste haben für meine Augen, also wähle ich zur Sicherheit das Laserverfahren.
Und dabei müsste eigentlich ein Arzt sagen, schauen Sie, wir haben das Verfahren und das Verfahren, sie sind gleichwertig und sagt, da kostet 2'000 Franken mehr pro Auge, was wollen Sie? So.
Genau so.
Mhm. Daniel Braun, wie haben Sie das gemacht? Oder wie haben Sie das erlebt? Jetzt, wie haben Sie es gemacht bei sich selber? Also jetzt, wenn Sie praktizieren, lassen Sie auch so im Wartsaal Werbefilm laufen?
Nein, das hat es bei mir nie gegeben. Ich sehe das Problem natürlich vor allem auch bei Zweitmeinungen. Ich habe sehr viele Leute, die eine Zweitmeinung von mir haben. Und da sehe ich einfach, da fängt es schon mal an bei der Indikationsstellung.
Also
wenn muss man operieren? Mhm. Das ist mal der erste wichtige Schritt von einer Operation. Muss man überhaupt operieren? Das ist ganz klar. Und da hört man einfach, dass die Kollegen zum Teil, es geht immer um einen Teil der Kollegen, dem Patienten sagen, muss dringend operieren, sie könnten blind werden und so weiter. Und dabei sehen sie noch vielleicht 70-80%. Beim Grabenstar ist es so, dass man erst operieren muss, wenn der Patient A. im täglichen Leben gestört ist und B. die Operation will. Weil die Operation läuft einem nicht davon. Man kann sagen, ja, kommen Sie in einem Jahr wieder oder kommen Sie, wenn es Sie stört. Das spielt keine Rolle. Mhm. Also jemand zu einer Operation überreden geht gar nicht.
Und Sie erfahren von so Missständen, wenn Sie für die zweite Meinung angefragt sind, oder merken, ah, der hat jetzt eigentlich gesagt, wir müssen sofort operieren und Sie sehen, der sieht ja nur 70-80%.
Ja. Oder ist gar nicht richtig untersucht, der Arzt hat gar nicht geschaut, wie gut das eigentlich sieht mit einer neuen Brille.
Mhm.
Und dann geht es dann wie Schuppen vor den Augen und die sagen, oh, die gehen ganz erleichtert raus. Das ist natürlich kein Businessmodell, das ist mir klar, wenn man einfach den Patienten wieder rausgeht und sagt, jetzt bin ich glücklich. Das ist einmal Punkt 1. Oder? Wenn muss man operieren, dass dort Leute überredet werden, häufig. Und dann komme ich da auf das zurück, was Herr Signorel gesagt hat, die Technik. Also es gibt ja die Phaco-Emulsifikation, wo man den Linsenkern zertrümmert und absaugt.
Das ist Laser?
Nein, das ist eben Phaco, das ist mit Ultraschall.
Ah,
okay. Und der Laser ist einfach etwas oben drauf, das macht das andere aber nicht überflüssig. Das ist einfach ein Zusatz, dass man weniger Zeit braucht mit dem Ultraschall.
Mhm.
Und wie gesagt, die Meta-Analyse, der Vergleich von allen Studien zusammen von unabhängiger Seite, Das ist noch wichtig. Von unabhängiger Seite zeigen, dass das in der Regel, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, kein Vorteil ist. Und dann bei der Auswahl von der Linse ist es ja so, dass in dieser Pauschale, die meisten abrechnen, ist ein anständiger Linsenpreis drin. Und der deckt eigentlich die asphärischen Linsen und die Blaublocker und all das Zeug ab.
Also
das
einzige, die spezialisierten Linsen,
die so... Nicht alle. Aber, nicht das, alle, aber die Premium-Linsen, die sogenannten, ja. wo man schon muss etwa 300 Franken Zusatz zahlen, die sind eigentlich drin. Also wir haben ja die Pauschale und da ist ein Linsenpreis eingerechnet. Das also, ist,
Pauschale, ja. Da reden wir jetzt von dem, was die Grundversicherung zahlt.
Ja, ja. Ja,
also die Grundversicherung, die zahlt für eine gute Operation plus eine gute Linse.
Jawohl, absolut, eine gute Linse. Das ist drin.
Und was hast du jetzt, vielleicht Can, was hast du jetzt so festgestellt bei diesen Beispielen? Was passiert jetzt bei diesen Linsen? Was ist da der Missstand? Also das eine ist jetzt mit der Operation, es wird früher zur Operation empfohlen und es wird nachher die Laseroperation, die teurer ist, wird propagiert, statt das andere aufzuklären. Und bei den Linsen, was hast du denn dort festgestellt?
Mhm. Ich bin sehr froh, dass der Herr Bruns jetzt gesagt hat, also es ist eine gute Operationsmethode und eine gute Linse, die man mit der Grundversicherung überkommt. Und das Wording bei gewissen Augenzentren ist dann natürlich ganz ein anderes. Also da ist die Rede von Kassenlinsen, also abwertend, oder von minderwertigen Linsen. Es gibt ein Augenzentrum, wo ich recherchiert habe, wo nur die grundversicherte Leistung gar nicht anbietet, sondern mit der Begründung, sie hätten sich für einen Minimalstandard entschieden und da ist die günstigste Komfortlinse dann dabei.
Und von was reden wir denn? Was kostet denn die Linse mehr zusätzlich?
500 Franken.
Pro Linse?
Pro Auge, ja.
Okay, also das heisst, ich rechne jetzt mal hoch, wenn ich jetzt mich in die Laseroperation reinreden lasse, obwohl ich es gar nicht bräuchte, zahle ich für beide Augen 4'000 Franken und nachher pro Linse, also reden wir von 5'000 Franken, die man zahlt, die man gar nicht bräuchte.
Das ist richtig. Es ist noch ganz schwierig, den Patienten das auszureden. Weil der Patient hat immer das Gefühl, durch dick und dünn, wenn er mehr zahle, kommt er etwas Besseres über. Das bringt man praktisch nicht mehr raus. Und dann sagen die Leute, die zum Teil wirklich nicht viel Geld haben, die sagen, ich mache die Operation nur einmal im Leben, ich möchte wirklich das Beste für mein Auge und ich möchte nichts riskieren und im Zweifelsfall zahle ich mehr. Mhm. Das ist eigentlich ganz eine einfache Sache, die Leute zu überreden.
Ja, John?
Ein Fall, wo mich auch emotional berührt hat und wütig gemacht hat, wo ich recherchiert habe, da reden wir von einem Heizungsmonteur, der das Geschäft hatte, das Leben lang, und ist offenbar mit dem Rechnungen einfordern nicht immer so konsequent gewesen, wie er sein sollte. Zumindest hat er es jetzt nicht vorig, geldmässig. Ihm hat man zwei Linsen verkauft für 1'000 Franken, wo ihm keinen Zusatznutzen bringen. Und das hat mich wütig gemacht.
Was sagt denn so der Berufsverband von der Augenärzte zu diesem ganzen Missstand? Das hast du, glaube ich, auch recherchiert, oder? Wie stehen die dazu? Sehen die das Problem oder sehen die es gar nicht? Oder?
Es ist immer, wie soll ich sagen, eine sehr differenzierte Mail-Korrespondenz gewesen, die ich hatte. Ich habe zum einen ein gewisses Unbehagen rausgespürt über die Entwicklung auf dem Ophthalmologie mehrt und gleichzeitig ist eine grosse Vorsicht da, die Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht profitorientiert arbeiten, denen das Geschäft nicht zu vermiesen. Das war eigentlich mein Eindruck.
Mhm. Also schon den Missstand nicht wegreden zu lassen, aber vielleicht auch ein bisschen zu reden und auch ein bisschen zu framen. Ja,
ich kann ein Beispiel machen, also die Fachgesellschaft hat durchaus ein Informationsblatt für Patientinnen und Patienten, wo deutsch und deutlich sich zur Lasermethode äußert, nämlich keinen Zusatznutzen. Interessanterweise hat mich aber jemand anders auf das Fachblatt bzw. auf das Merkblatt aufmerksam gemacht und nicht der Vorstand von der Fachgesellschaft selber.
Also eine passive Kommunikation statt aktiv, würde ich jetzt da sagen. Oder? Ja. Jetzt Daniel Braun, wir haben am Telefon schon ein geredet über die Linsen auch. Haben Sie, wenn Sie jetzt Linsen einsetzen oder verkaufen, haben Sie zusätzliche Kosten übertragen mit dem Patienten?
Also für normale asphärische Linsen mit oder ohne Blaublocker sicher keine Zusatzkosten. Zusatzkosten gibt es nur bei Linsen, die eine Hornhautverkrümmung korrigieren oder die Weite und die Nähe korrigieren. Die sind einfach teurer, das sprengt den 300-Franken-Rahmen. Aber dort würde ich nur die Materialkosten verrechnen und das steht damit weit unter dem, was die anderen draufschlagen.
Die Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft, also der Berufsverband der Ärzte, der sagt ja zum Teil, also so Preisunterschiede können sich ergeben, dadurch, dass jetzt eine grosse Kette viel einkaufen kann und durch das in der Menge oben runterkommt. Ein kleiner einzelner Arzt, der müsste höhere Stück kosten und so, und darum gäbe es so Unterschiede. Wie sehen Sie das?
Das ist sicher so, ja. Aber ich bin ja ein Einzelkämpfer gewesen und jetzt der Einkauf von einer asphärischen Linse mit oder ohne Blaublocker ist bei mir 120 Franken. Also weit unter dem, was eigentlich inkludiert ist in der Pauschale.
Was ist in der Pauschale drin?
Ich habe den Vertrag nie gesehen, ich komme nicht an das hin. Aber ich muss vielleicht auch noch erwähnen, ich habe eigentlich die erste Pauschale ausgehandelt gehabt. Mit der Santé Suisse, dann zumal. Das war ein kurzer Kut gewesen und dort haben wir irgendwie, glaube ich, 350 Franken drin. Und jetzt ist er noch etwa bei 300, weil die Linsenpreise sind runtergekommen.
Und Sie haben beim Ankauf 120 Franken?
Für eine gute asphärische Linse mit oder ohne Blaublock, gutes Fabrikat, 120 Franken und dann kommt noch Mehrwertsteuer auf.
Und dann können Sie 350 verrechnen aufgrund
von... Also ich tue gar nicht verrechnen, ich bin am Spital, ich bin da neutral, ich komme einfach eine Operationspauschale über.
Okay, und wenn jetzt so eine Linse aus der Fabrik kommt, wissen Sie so ein bisschen die Wertschöpfungskette, wenn wir die mal noch ein bisschen geschwind anschauen?
Die kenne ich auch aus guten Gründen. Das geht aus der Fabrik raus für 20 Euro oder weniger. Und ich muss sagen, die Produzenten sind eigentlich die Ärmsten in der ganzen Verwurstungskette. Weil die haben Entwicklungskosten. Die müssen das anmelden, müssen die Studie finanzieren, müssen den Vertrieb finanzieren, sehr teure Geräte kaufen und so weiter. Also das ist für den Preis und der Rest ist Handel.
Okay, also die...
Wobei der Handel, es gibt ja schon Gründe, warum es das dann von 20 auf 120 raufgeht.
Ja, ja.
Wegen der Lagerhaltung und wegen der Registrierung in der Schweiz und dem Service, den man bietet im Hintergrund. Das ist schon korrekt.
Und John, jetzt bei deinen Recherchen, was war so der Maximalpreis, den man dann noch zusätzlich verrechnet hat? Was bist du da so für Zahlen begegnet?
Also für die Linse, die der Herr Braun gratis abgibt, sind es eben die 500 Franken. Bei den dorischen Linsen und multifokalen Linsen kann das auf bis 1500.
Gut, aber die haben jetzt eben Spezialeffekte, die gewisse Mehrkosten rechtfertigen. Aber wenn wir jetzt mal bei dieser Grundlinse bleiben, dann haben wir also eine Linse, die für 20 Franken aus der Fabrik kommt, die mit allen Vertriebskosten und so 120 kostet, wo jetzt den Arzt am Schluss für 500 Franken zusätzlich einsetzt. Das heisst, er kassiert wahrscheinlich Pauschalen von 350 plus noch 500, also für 850 Franken bekommt er für eine Linse, die für 20 Franken aus der Fabrik kommt.
Das ist wesentlich mehr, als ich für die Operation verdiene.
Okay, also
Material. Allein Material. Und okay. Am Material ist kein Risiko.
Wenn ich jetzt Ihnen so zulasse, Sie haben selber zwei Meinungen formuliert, abgegeben, dann ist das etwas von dem, was ein Patient sollte machen, unbedingt sollte machen, wenn er so einen Eingriff macht, eine zweite Meinung einholen. Ist das das, was man machen kann?
Also, wenn er sicher ist und er ein gutes Gefühl hat und es für ihn auch klar ist, dass er schlecht sieht, dass er den grauen Star hat, dann braucht er keine zweite Meinung, weil das treibt natürlich die Kosten auch wieder. Aber wenn er unsicher ist und dem Arzt vielleicht nicht so sympathisch ist, dann würde ich unbedingt eine zweite Meinung einholen. Und zwar muss er darauf achten, dass möglichst jemand unabhängig ist und vielleicht halt im Zweifelsfall an ein öffentliches Spital.
Wieso ein öffentliches Spital?
Ein öffentliches Spital ist sicher unabhängig. Viele Praxen sind Teil von einem Netzwerk, gehören zusammen, haben gemeinsame Software, gemeinsame Vorgaben, Punkte Umsatz. Und dann besteht eventuell das Risiko, dass er als zweite Meinung nochmal die erste Meinung hört.
Jetzt muss ich mich gerade wieder ein bisschen fassen, muss ich ehrlich sagen, nach all den Informationen. Es erschlägt einem ja fast ein bisschen, wenn man das alles hört. Ich reibe mir da irgendwie die Augen, also in diesem Podcast sind ja die Augenbilder sehr, sehr präsent. Man muss aufpassen, dass man es nicht überstrapaziert, aber es ist gleich, es bietet sich so gut an. Also offenbar verdienen da Augenärzte an Patientinnen und Patienten, die sie nicht richtig aufklären. Sie verkaufen nicht zu viel, als sie wirklich brauchen. Und da schreitet niemand ein. Inwiefern ist das exemplarisch?
Das ist ein sehr guter Punkt. Dominik, ich habe mich an verschiedene Kantonsärztinnen und Kantonsärzte gewendet und habe sie darauf aufmerksam gemacht, auf bestimmte Augenzentren und Augenpraxen, die von mir aus gesehen irreführend werben. Also irreführend insofern, als mir der fehlende Zusatznutzen nicht kommuniziert wird. Das ist meiner Meinung nach nicht vereinbar mit den Werbeauflagen, die das Gesetz ihnen vorschreibt. Nämlich, das Gesetz sagt, es darf, Werbung darf nicht irreführend sein.
Werbung von Ärzten, die haben spezifische Bestimmungen, oder?
Ja. Und die Werbung muss einem öffentlichen Bedürfnis entsprechen. Eine Methode zu promovieren, die sehr teuer ist und kein Zusatz Nutzen bringt, da sehe ich das öffentliche Bedürfnis ehrlich gesagt nicht.
Gibt es da Reaktionen gegeben von diesen Kantonen?
Teilweise. Also in einem Kanton ist dann tatsächlich die Aufsichtsbehörde eingeschritten und hat Leistungserbringer veranlasst, allzu offensive Werbeversprechen von der Webseite oben runterzunehmen.
Also ganz konkret, deine Arbeit hat es da wirklich etwas
bewirkt? Ja, das ist aber leider nicht die Regel gewesen. Oft hat sich Behörden rausgeredet, hat gesagt, ja, wir können das selber nicht gut entscheiden, das ist ein Wissenschaftsstreit. Das ist ein bisschen unbefriedigend gewesen, muss ich sagen.
Also sagen Sie da dazu, Herr Braun? Also Wissenschaftsstreit und die Aufsicht instand zu machen nicht?
Gut, der Kantonsarzt kann das wissenschaftlich nicht beurteilen, aber könnte wenigstens qualifizierte Meinungen dazu einholen. Das ist ein bisschen ganz schwach. Vielleicht eine kleine Anekdote. Man hatte mal ein Problem gehabt mit einer Linse vom Material. Und ich habe das dann der Swissmedic gemeldet. Und die haben dann sofort reagiert und mich quasi blöd gefragt, warum er sich das nicht schon vorher gemeldet hat. Dann habe ich gesagt, ja, sorry Mann, es ist erst jetzt auftreten und ich bin der Erste, also sagt doch mir Danke. Aber bitte klärt das ab. Und dann habe ich nochmal nachgebohrt und dann nach einer Zeit ist die Antwort gekommen von der Swissmedic. Sie haben beim Hersteller nachgefragt, es gab kein Problem, sie schließen den Fall jetzt ab.
Und der Hersteller ist befangen, oder?
Ja, um es vorsichtig auszudrücken. Also so viel Power hat es hinter diesen Kontrollstellen.
Ich gleich noch eine Frage. Ich meine, am Schluss berappt das ja auch Krankenkassen. Das ist ja wahrscheinlich eine Zusatzversicherungsgeschichte, oder? Wenn man über Pauschalen ausgeht. Wieso schreitet denn die nicht ein?
Wenn ich es mal ganz böse darf sagen, ich bin ja lange eben auch noch Berater von Vertrauensärzten bei Kassen. Und die sind natürlich zum Teil auch auf ein bisschen verlorenen Posten. Eine Krankenkasse darf ja keinen Gewinn machen. Die muss einfach rauskommen. Die möchte es nicht allzu ruppig haben im Alltag. Und wenn natürlich die Kasse nicht stimmt, dann die gehen sie mit den Prämien auf und alles stimmt wieder. Warum sollen sich die das Bein ausreißen?
Ja gut, also ich würde jetzt dagegen haben und sagen, ja, wenn ich tiefe Prämie habe, dann habe ich ein besseres Produkt, das ich besser verkaufen kann, weil steigende Prämie, gerade als Zusatzversicherung, das sind ja alles Zusatzversicherungen, habe ich nachher einen Nachteil, oder? Das wäre der Markt, wo man spielen
müsste. Ja, aber ich habe keinen Gewinn, trotzdem nicht. Ich muss ja einfach da sein.
John?
Also vielleicht, ich habe das nicht umfassend recherchiert, aber so viele Zusatzversicherungen, die das übernehmen, gibt es gar nicht. Das ist zumindest mein Recherchenstand.
Müssen die Leute einfach aus der eigenen Portemonnaie zahlen, quasi das Zusätzliche, was wo da reinkommt. Jetzt, was man da so ein bisschen sieht, oder? Es gibt einen Missstand, ja, viele feststellen. Es gibt Aufsichtsbehörden, die müssen einschreiten, zumindest betreffend ihre führende Werbung, oder es gibt Krankenkassen, es gibt verschiedene Akteure, die müssen kontrollieren. Und das greift alles nicht. Inwiefern ist das ein bisschen symptomatisch für das, was wir im Gesundheitswesen erleben und inwiefern nicht?
Ich finde es symptomatisch, weil das Gesundheitswesen ist enorm komplex. Es ist im Prinzip viel zu komplex. Und mit jeder Änderung tun wir irgendetwas drauf auftatschen. und es durchschaut es eigentlich niemand mehr und es ist niemand verantwortlich. Das ist ja schön an einem komplexen System. Es ist niemand verantwortlich. Und damit leben natürlich viele relativ gut. Ich meine, die Kantone, die wir haben in der Schweiz, die diversen Krankenkassen, man müsste, wenn man etwas wirklich ändern will, müsste man das klar vereinfachen. Dass die Leute, die verantwortlich sind, auch mehr Macht hätten und auch Konsequenzen würden spüren, wenn sie es nicht machen. Mhm. So ist alles so verteilt.
Niemand fühlt sich richtig verantwortlich. Ja, genau. Und wenn er nichts macht, passiert dann nichts. Und so. Da kommen wir am Schluss noch wieder dazu.
Jeder hat sich arrangiert mit dem System.
John?
Ja, kommt vielleicht noch dazu. Also ich muss vielleicht vorausschicken, ich selber habe vom Studium her einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund, nicht einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Insofern sind meine Äußerungen da mit Vorsicht zu geniessen. Aber wir müssen uns vielleicht noch bewusst sein, dass Medizin in dem Sinn nicht eine genaue Wissenschaft ist. Sie ist nicht so genau, wie die Physik genaue Wissenschaft ist. Das heisst, es ist nicht ganz einfach, wenn dass sich die Gemeinschaft, die Wissensgemeinde, sich auf eine gemeinsame Aussage einigen kann. Und man kann berechtigterweise verschiedener Meinung sein. Und diese Situation, die gibt natürlich der Ärzteschaft selber und auch der Industrie eine grosse Deutungsmacht, weil es gibt immer zum Gutachten, gibt es immer ein Gegengutachten und das nimmt dann die Behörde oder der Richter muss das zur Kenntnis nehmen und kann sich da selber nur schwer dann zu einer Entscheidung durchringen.
Gleich nochmal zurück dem grauen Star. Schön an dem Beispiel ist ja eigentlich, da hat man, so wie ich euch verstanden habe, wissenschaftliche Klarheit. Also das, was du gesagt hast, Deutungshoheit und so fällt da weg. Man hat wissenschaftliche Klarheit, die Cochrane, also so der Goldstandard von Studien sagt, es hat keinen Mehrwert bei den Lesern. Und trotzdem passiert nichts, trotzdem greift niemand ein und so weiter und so fort. Also sogar dort, oder? Das finde ich speziell. Ganz einen kurzen Einschub, das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus, wir schauen dort hin, wo andere wegschauen und arbeiten für eine gerechtere Schweiz. Schauen Sie mal rein, am besten mit der App beobachter.ch/app. Wir sind beim Gesundheitswesen und in dieser Folge vom Beobachter Radar versuchen wir Missstände und Fehlanreize im Gesundheitswesen auf den Grund zu gehen, die für Kostenexplosion mitverantwortlich sind. Jetzt vorher haben wir vom grauen Star geredet. Wir haben gesehen, dass dort Transparenz fehlt und Kontrolle. John, du hast mit deinem Kollegen Yves Demuth letzten Herbst noch einen weiteren stossenden Fall recherchiert. Und auch hier dabei geht zum Augenarzt. Auch nicht um einen grauen Star, sondern ein anderes Problem, das im Alter auftritt. Die sogenannte feuchte, altersbedingte Makuladegeneration, also eine Netzhautablösung. Was haben ihr da genau für Missstände herausgefunden?
Genau, gegen die Makuladegeneration gibt es Medikamente, Lucentis und Eylea. Heissen die beispielsweise. Die kosten etwa 1'000 Franken pro Spritze. Jetzt ist es aber so, es gibt aber das Medikament, das genauso gut wirkt, Avastin, und nur 100 Franken kosten würde, das ist aber nicht zugelassen.
Jetzt nicht zugelassen, das heisst, was heisst das genau? Also man ist ja viel billiger als die Spritze und es wirkt, ist es dann einfach irgendwie gefährlich, das zu spritzen?
Avastin ist eigentlich ursprünglich entwickelt worden gegen Krebs. Dass es auch wirkt gegen Makuladegeneration, hat man erst später herausgefunden, mehr oder weniger per Zufall. Und der Hersteller Roche hat dann aber die Zulassung nicht beantragt.
Jetzt spritzt man einfach nur Lucentis, weil nur das zugelassen ist? Oder gibt es dann auch Leute, die Avastin spritzen? Oder wie läuft das?
Es wird von Teilärztinnen und Ärzten im sogenannten Off-Label-Use verwendet. Das heisst, Patientinnen und Patienten müssen ihr Einverständnis dafür erklären. Die Ärzte selber gehen das Risiko ein, dass die Krankenkasse ihnen das Medikament nicht zahlt.
Was könnte man da sparen, wenn man jetzt immer, wenn alle Augenärzte würden in der Schweiz Avastin verwenden, statt die teureren Mittel? Von was redet man da?
Nach meinem Recherchenstand reden wir da von 150 Millionen im Jahr.
Eins Mittel.
Eins Mittel.
Jetzt, Daniel Braun, was haben Sie amix gespritzt?
Also, als ich noch die eigene Praxis hatte, bis vor 2 Jahren, habe ich praktisch immer Avastin gespritzt. Ausser bei vielleicht 2-3 Kassen, wo das einfach nicht gezahlt haben. Es hat Kassen gegeben, weil das ja Off-Label ist, wo das gezahlt haben. still und heimlich, und andere offiziell, und eben wiederum andere haben einfach gar nicht gezahlt.
Und wieso jetzt das?
Ja, also wenn es off-label ist, die müssen sie nicht zahlen, die Kasse.
Und wäre es dann sogar illegal, wenn sie es spritzen?
Es könnte illegal sein, ja. Es ist ein, ja.
Also es braucht
es braucht ziemlich Mut. Ich habe mich aber ziemlich befasst mit dem Ganzen, wie das entstanden ist, wie das die Tochterfirma Genentech von der Firma Roche das herausgefunden hat. Und dann vom Avastin ist das Lucentis abgeleitet worden. Und der amerikanische Staat hat eine riesige Studie gemacht, eine der besten Studien, die es je gegeben hat, mit Steuergeldern, weil niemand anderes Interesse daran hatte, natürlich. Und hat gezeigt, dass Avastin Lucentis nicht unterlegen ist. Die Studie, die steht da in Stein gemeißelt. Die hat niemand können vom Sockel stürzen bis jetzt.
Mhm.
Trotzdem hat sich einfach niemand dafür eingesetzt, dass jetzt registriert wird als kassenzulässig. Das hat niemand Interesse daran.
Eben, das wäre jetzt auch meine Frage, oder? Also, wieso sagt die Swiss Medic nicht einfach von sich aus, hey, Avastin ist günstiger, wirkt gerade so gut, wir haben super Studien, jetzt lassen wir das zu?
Zur Swiss Medic muss ich noch sagen, ich habe eine Kasse gehabt, die das immer gezahlt hat und die sich auch offiziell stark gemacht hat von Avastin. Und dann ist dort einmal plötzlich ein Stimmungswechsel gewesen, der Vertrauensarzt ist ausgewechselt worden und so weiter. Und dann hat es geheißen, nein, nein, ab per sofort nicht mehr. Und dann habe ich dann hinterher erfahren, es sei von Swissmedic ziemlich Druck ausgeübt worden, dass sie nicht mehr offiziell dürfen zu Avastin stehen.
Gut, aber dann muss man sagen, Swissmedic muss das Gesetz durchsetzen, und wenn halt so ein Off-Label-Use nicht zugelassen ist, dann ist der Job von Swissmedic das durchzusetzen.
Logo, aber auf der anderen Seite hat man ja irgendwie einen Weg suchen, dass man das einmal registriert. Oder die Fachgesellschaft hat das können. Oder die Patientenorganisation oder irgendetwas.
Also könnten die? Könnten die einen Antrag stellen? Patientenorganisationen könnten sagen, hey, wir stellen einen Antrag, also Swissmedic, Off-Label-Use von Avastin, bitte bewilligen.
Das ist eigentlich der gute Punkt, Dominik. Wir müssen anschauen, wieso ist eigentlich das Avastin denn Off-Label-Use, also nicht offiziell zugelassen, weil es eben Roche die Zulassung gar nicht beantragt. Im Unterschied zu ausländischen Gesetzgebungen kann da der Staat es nicht zulassen, sondern Zulassung kann nur auf Antrag von einem Hersteller kommen. Der Bundesrat Alain Berset hat das wollen ändern, hat den Vorschlag in die Kommission gebracht und ist dann dort auf so viel Widerstand gestoßen.
Also bei den Parlamentariern reden wir jetzt, ja. Oder der Widerstand? Ja,
ja. Gut, was hinten rumgelaufen ist, das wissen wir nicht. Zumindest hat er dann den Vorschlag wieder zurückgezogen.
Also man hat den Vorschlag gemacht, dass jetzt da nicht nur der Hersteller könnte den Off-Label-Use, also quasi den zusätzlichen Gebrauch von einem Medikament vorgesehen, sondern dass es auch könnte der Staat selber machen. Und dann ist er, also jetzt der Bundesrat, ist im Parlament runtergefallen.
Genau, also schon in der Kommission. Es ist dann gar nicht mehr ins Parlament.
Das sind ja unsere Leute, oder die Politiker und Politikerinnen, die sollten ja eigentlich gegen Gesundheitskosten kämpfen, und 150 Millionen stehen da zur Debatte. Das ist ja nicht nichts. Wieso ist denn so etwas runtergefallen? Wie erklärst du dir das?
Ja, ich glaube, das kann man nicht anders erklären, als dass unsere Volksvertreter vielleicht nicht unbedingt immer die Interesse vom Volk wahrnehmen, sondern die Interesse von den Organisationen, die sie Mandat innehaben.
Also du sagst, das ist Filz.
Filz und Lobbyismus, von mir aus gesehen, ja.
Ist das ein weiterer Wurm, der unser Gesundheitswesen verfrisst, oder wie?
Sie schauen mich jetzt so an.
Ich schaue euch beide an.
Es hat natürlich diverse Würmer, oder? Und da kommen wir wieder auf die Ethik. Und wir funktionieren natürlich alle so ein bisschen in einem Filz drin. Da müssen wir uns ganz klar sein.
Das müssen wir jetzt aber auch ein bisschen ausdeutschen.
Dass man einander Gefallen erweist. Und dass niemand möchte eigentlich einmal etwas anreissen selber, wo noch keine Rückendeckung hat.
Okay, und das Problem ist, dass Patienten und Patientinnen selber und Prämienzahler und Prämienzahlerinnen, dass die zu wenig Lobby haben in dem ganzen Spiel.
Jawohl, und auch wieder das, was ich bei der Linse gesagt habe vorher, der Patient hat natürlich aber irgendwie Angst, dass eigentlich das teure Medikament besser ist. Wenn das Pharmafirma mit so einem Werbebudget reinhämmert in den Kopf, dass das Molekül viel besser ist als andere Moleküle, dann trauen die nicht mehr aufzustehen.
Mhm.
Und wegen der Massnahmen, der Bundesrat hat ja mittlerweile ein bisschen Übung mit außergewöhnlichen Massnahmen. Da könnt ihr auch mal so etwas machen als außergewöhnliche Massnahmen.
Also er hätte, Sie sagen jetzt, er hätte gesetzliche Grundlage, um das zu machen?
Nein, bei einer außergewöhnlichen Massnahme, wie wir das jetzt gesehen haben, bei Covid und so weiter, da wäre es auch mal angebracht.
Ja, ich glaube auch, weil wir da einen glasklaren Fall haben, oder? Wenn wir auf Italien schauen, dort sind tatsächlich Roche und Novartis rechtskräftig verurteilt worden. Der Vorwurf war, die beiden Konzerne haben probiert, die Off-Label-Anwendung von Avastin zu verhindern. Roche ist ja der Anbieter von Avastin. Novartis bietet das teurere Lucentis an. Und weil die beiden Konzerne über Beteiligungen und Lizenzverträge von diesen beiden Medikamenten miteinander verflochten sind, hätten sie eben beide davon profitiert, wenn nur das Lucentis zugelassen worden wäre.
Also seit dem Roche und Novartis zu dem Vorwurf von Päckchenbildung und Verurteilung jetzt hier in Italien?
Ich muss ja sagen,
so.
Dominik, ich kann mir das Deutsch, wo dann zurückkommt, wenn man diese Frage stellt, kann ich mir nicht merken. Also es geht darum, glaube ich, so wie ich verstanden habe, sie fördert...
Bevor du das hier umschreibst, lese es doch einfach mal geschwind vor.
Also in der Antwort-Mail, wo wir vom... Mediasprecher von Novartis übergekommen haben, heisst es, Novartis ist der Ansicht, dass Maßnahmen, die den weit verbreiteten Off-Label-Einsatz eines Medikaments in einer nicht zugelassenen Indikation unterstützen oder fördern, obwohl bereits zugelassene Medikamente auf dem Markt sind, eine Bedrohung für das etablierte rechtliche, medizinische und regulatorische System darstellen, das die behördliche Zulassung und den Einsatz von wirksamen und sicheren Medikamenten bei Patienten gewährleisten. Leisten soll. Also ich glaube, wenn wir das kurz zusammenfassen, dann heisst das, die findet das Urteil einfach nicht gut.
Wir reden ja hier jetzt über das Gesundheitswesen. Wir haben geredet über den grauen Star, den wir gesehen haben. Da, werden die Kosten aufgetrieben, jetzt so Last eigentlich vom Portemonnaie, vom Patienten, der am Schluss etwas kauft, und er gar nicht müsste kaufen und gar nicht bräuchte. Nehmen wir gerade von dem Avastin, von dem Medikament, wo zehnmal billiger wäre als das, was jetzt verkauft wird, wo man aber nur, wenn man sich so im Graubereich von Legalität bewegt, kann verschreiben als Augenarzt, wo eigentlich ein Fehler ist im System, dass das nicht irgendwie eine Patientenorganisation oder der Staat selber könnte beantragen, sondern nur die, die davon profitieren, können beantragen, dass man das Avastin, das billigere Mittel, können brauchen. Also da gibt es so ganz viele Mechanismen, da auch so ein struktureller, systemischer Mechanismus, der zur Kostenexplosion beiträgt. Jetzt, wenn wir das Gesundheitswesen noch ein bisschen, wenn wir unsere Optik noch ein bisschen weiter auftun, von diesen zwei Fällen lösen und mal sagen, okay, das Gesundheitswesen, was ist das für ein spezielles Wesen? Was läuft da schief und wo liegen jetzt die grössten Hebel, um Kosten runterzubringen? Wenn Sie so vom Gesundheitswesen und den Kostenexplosionen hören, jetzt Daniel Braun, haben Sie es aufgegeben oder wo würden Sie ansetzen, wenn man da wirklich etwas im Grossen will verändern?
Also ich muss sagen, ein Stück weit habe ich es aufgegeben. Ich habe ja Avastin gespritzt und ich habe mich auch zum Fenster rausgelehnt und das publik gemacht und habe gedacht, es gäbe vielleicht von Hausärzten oder von Kollegen oder von Managed Care Gruppen, die ja aufs Budget schauen müssen, irgendwelche Unterstützung oder so. Null. Null Reaktion. Jetzt wegen dem Gesundheitswesen.
Also, wieso haben Sie sich das erklärt? Null Reaktion, meine ich das?
Es haben alle Angst, irgendetwas zu etwas zu stehen, wo an sich nicht zugelassen ist. Sie hätten nicht persönlich davon profitiert. Also, warum sollen sie sich da rumärgern? Und ich glaube, es ist einfach ein Desinteresse.
Mhm. Es ist Arbeit und am Schluss, was bringt es einem schon?
Ja, es ist einfach, man möchte die tägliche Arbeit erledigen und ohne Burnout heim und die Work-Life-Balance wieder in Ordnung bringen.
Und eigentlich hätten alle müssen aufschreien und sagen, ja, jetzt müssen wir politisch etwas machen und liebe Alain Berset, jetzt bringt es durch und liebe Politiker.
Ich bin schon genug, habe mich exponiert. Okay. Also ich hätte gerade den Koffer packen und ins Gefängnis gehen, habe ich auch nicht wollen.
Aber sehen Sie denn noch irgendeinen Hebel? Müsste der Staat mehr kontrollieren? Oder was müsste laufen?
Also, der Beobachter hat mir ja ein Denkmal versprochen, wenn ich das regle mit dem Gesundheitswesen. Aber so einfach ist das nicht. Mir ist wichtig, dass wir möglichst lange ein freiheitliches System haben. Das ist etwas Wunderbares. Das ist in Europa sehr eine rare Sache, dass man selber Verantwortung übernehmen kann. Und dann müssen wir halt eben auch die WZW-Artikel honorieren. Was jeden WZW? Einzelnen. Das ist, man muss wirtschaftlich arbeiten, zweckmässig und wissenschaftlich fundiert. Die meisten wissen das nicht einmal. Also der erste Schritt wäre, dass man das in Unterricht irgendwie eingliedert.
Also Unterricht von der Ärztinnen und Ärzten.
Ich mag mich nicht erinnern, dass wir je darauf hingewiesen worden sind, dass wir Teil von einem Gesamtsystem sind und Verantwortung haben in dieser Beziehung. Mag ich mich nicht erinnern. Und dann müssen wir natürlich auch gesellschaftlich einmal schauen. Wir haben eine Medikalisierung von der Gesellschaft. Zunehmendes Anspruchsverhalten von den Patienten, das wird auch gefördert. Jeder hat Angst um sich selber. Das kommt dem natürlich gar nicht entgegen, dass wir da mit den Kosten runterfahren wollen. Jeder will für sich das Beste und möglichst viel. Und sobald die Franchise aufgebraucht ist, zack, darf es nur ein MRI mehr sein. Und ich weiss auch wieder eine kleine Anekdote von einer Krankenkasse, die eine gute Studie hatte. Die haben gewusst, dass da ein Arzt gibt, der wahnsinnig über die Stränge haut. Also Pietäten und so weiter. Und das haben alle gewusst. Da haben sie mal geschaut, das eigene Personal, das in der eigenen Krankenkasse war, wo sind die hin? Zu dem. Also, das ist das, was man sagt, jetzt ist Fachausdruck kognitive Dissonanz.
Mhm.
Das ist ein bisschen das Modewort, aber es ist einfach, wir wissen, was wir zu tun haben, aber wir machen es nicht.
Ja, ja.
Das ist kognitive Dissonanz.
Und da könnten jetzt mehr Geschichten nützen von Leuten, die sich anders entscheiden.
Genau.
Zum Beispiel einfach, dass man mehr so Geschichten erzählt, dass man auch gehört, hey, es ist auch durchaus okay und es ist auch richtig, wenn ich mich jetzt gegen das Teuerste entscheide, weil am Schluss sind die Leute gesund, die erzählen, dass sie gesund werden, weil das alles gut gelaufen ist und man hat irgendwie ein Zettel von den Kosten ausgelöst. Das müsste ja eigentlich... Ja.
Sie gehen heute ins Spital mit einem Blinddarm und kommen raus mit 10 Diagnosen. Weil das Spital hat Interesse daran, ihnen möglichst viele Diagnosen anzuhängen.
Und dann müsste man Geschichten hören von jemandem, der das erlebt hat und der nachher gesagt hat, okay, obwohl ich die 9 Diagnosen noch könnte ziehen, ich setze auf die eine, ich lebe mit dem und ich bin zufrieden.
Ja.
Ja, wenn ich da gerade anschliessen kann, was der Herr Braun gesagt hat, da gibt es ja einen Bericht vom Bundesamt für Gesundheit, wo zum Schluss gekommen ist, wir haben ein Sparpotenzial von mindestens 15% bei den Kosten. Das entspricht ungefähr 7 Milliarden. Und die können wir einsparen durch Vermeidung von den Überbehandlungen.
Mhm. Herr Strebel, Sie haben ja mal von mir wissen, was man jetzt wirklich machen kann, unter dem Strich.
Ja, genau,
dass unter dem Strich etwas nützt, oder? Dass die so mit kognitiver Dissonanz können wir auch nicht weiter.
Mhm.
Von mir muss man das Gesundheitswesen komplett umbauen. Und von das müssen wir es mal richtig analysieren, und zwar mit guten Leuten dahinter. Und dann, wenn man mal einen Ist-Zustand hat, wer profitiert wo werden welche Gelder verstorben
also
und so weiter.
Sache genau, ist, was man hat. Beschreibt, was man hat.
Und dann kann man schauen, wo ist das Problem und was machen wir von Grund auf neu. Jetzt auf die Schnelle. Sie haben am Anfang da auf die höheren Einkommen verweisen von gewissen Spezialärzten. Wir haben ja die Diskussion gehabt in den Spitälern mit dem Chefarzt, wo man die Bezüge gedeckelt hat. Auf die Schnelle könnte man diskutieren, ob man auch die Einkommen deckeln will.
Von den Spezialärzten?
Ja, ich sage jetzt keine Summe, aber einfach deckeln. Das trifft dann vielleicht 15% und der Rest muss nicht darunter leiden. Weil die Rasenmeier-Methode, wenn sie einfach den Taxpunkt arbeiten, dann tun vor allem die sauber arbeiten, darunter leiden. Wir haben einmal eine Reduktion vom Taxpunktwert für die Spezialärzte zugunsten der Hausärzte. Das ist 10% zurück, wenn ich mich richtig erinnere. Im Jahr darauf habe ich 10% weniger Umsatz gemacht in der Praxis. Das heisst, mein Nettoeinkommen ist noch vielleicht 20% oder 30% zurück. Der Durchschnitt von den Augenärzten hat 2% mehr Umsatz gemacht. Weil sie können natürlich in diesem Selbstbedienungsladen einfach mehr Untersuchungen machen und das wieder kompensieren. Das führt zu nichts.
Und das Deckeln würde in dem einen Riegel schieben quasi.
Ja, das würde mal ein Signal sein, aber es ist noch ganz schwierig. Es weiss niemand, wer wie viel verdient. Weil die AV-Einkommen, das ist nicht unbedingt das Einkommen aus Medizin.
Ah, okay, aber jetzt die Zahlen, die du mir ja geschickt hast, oder? Wo wir da die Spezialärzte ein bisschen
sehen. Du sprichst wahrscheinlich den Bericht vom Bundesamt für Gesundheit an, der untersucht hat, wie hoch die Jahressaläre sind. Für die Ophthalmologen weist der Bericht ein Jahressalär von 400.000 Franken aus. Sie schütteln den Kopf, Herr Braun.
Die sind nicht hart. Die sind absolut nicht hart. Gerade die, die eigentlich viel verdienen, haben ja nachgegeben. Das sind viele Ärzte. Die zahlen sich einen tiefen Lohn. Die machen es dann hinten über Dividenden. Mhm. Über Boni.
Also es gibt so ein Gehungstrick, quasi, sagen Sie.
Ich kenne die Tricks bis an Bach runter. Ja.
Aber wenn Sie jetzt deckeln würden, dann können wir genau die Tricks anwenden und das Deckel eingehen.
Eben genau. Das müsste vorher garantiert sein, dass man die Bezüge richtig erfasst. Okay. Sonst sind wieder die, die einfach normal arbeiten. Die werden deckelt und die anderen wieder nicht. Also das müsste mal klar sein.
Also ich begrüße den, beglückwünsche den Herr Braun zu seinem Mut, wo er bekundet da mit seinem Vorschlag von der Deckelung von der Löhne. Es ist natürlich sehr eine brisante Forderung, aber was man tatsächlich gesehen ist die fehlende Transparenz. Wir haben es schon gesehen bei der Linse, wo niemand weiß, wie viel kostet eigentlich so eine Linse, wie viel wird draufgeschlagen. Da haben wir erneut ein Transparenzproblem. Wir wissen nicht genau, wie viel kann eigentlich verdient werden in dem Gesundheitswesen. Und das hat natürlich seine Gründe, wieso dass wir das nicht wissen. Kann sich jeder selber ausdenken, wieso.
Gut, jetzt haben wir so einen riesen Boden geschlagen, oder? Also einerseits haben wir ganz konkrete Fälle gehabt mit dem Grauen Star, mit dem Avastin, also Makuladegenerationsbehandlung. Wir haben gesehen, wow, wir können 150 Millionen sparen allein dadurch, dass man ein Medikament, das, glaube ich, weltweit sich bewährt hat, in der Schweiz auch würde zulassen. Also Sachen, wo man riesen staunen. Ihr habt jetzt auch ein bisschen Ansätze gezeigt, wo man Gesundheitskosten grundsätzlich, was so schief läuft, was man müsste angehen. Jetzt, der Beobachter versucht ja da wirklich ein publizistisches Engagement zu setzen, weil wir gemerkt haben, da fehlt ein unabhängiger Player. Und wir haben darum so eine Initiative jetzt ins Leben gerufen. Wir recherchieren jetzt sicher 12 Monate lang intensiv Gründe für den Kostenanstieg bei Pharmafirmen, Spitälern, Versicherungen oder Ärztinnen und Ärzte. Und wir zeigen, wo es Fehlanreize gibt, wo mangelnde Transparenz herrscht oder viel zu Kosten antreiben. Also es sind ja die 3 Punkte, die wir rausrecherchiert haben. Und so wenn wir Druck machen, dass endlich etwas passiert in der Politik, in der Verwaltung oder auch in der Wirtschaft. Und dass wir nicht nächsten September wieder dastehen und sagen, hey, jetzt sind Gesundheitskosten auf, jetzt müssen wir wieder Prämien auf und das hat so etwas Ohnmächtiges und genau die Ohnmacht, die wollen wir brechen durch eine konstante, sehr hartnäckige, sehr tiefgehende, kritische Berichterstattung. Das ist das eine. Zum anderen publiziert der Beobachter auch individuelle Geschichten, Erlebnisse von Patientinnen und Patienten, die zeigen, wo Missstände im Einzelfall Kosten auftreiben, so wie hier vorher vom Avastin oder bei dem grauen Star, und wie gespart werden könnte. Und durch das glauben wir, dass wir dann so ein bisschen auch einen positiven Impuls geben können, weil man mal endlich gehört, wie Leute Geld gespart haben und gleich gesund sind worden, oder? Das hört man heute zu wenig, da haben wir ja im Gespräch auch davon gehabt. Und wir brechen das dann aber auf konkrete Fälle und zeigen durch das auch Zusammenhänge. Jetzt, wenn Sie da mitmachen wollen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Ihre Erlebnisse schildern wollen, wenn Sie so etwas erlebt haben, sei das ein Missstand oder eben eine gute Spargeschichte, dann schreiben Sie uns doch, schicken Sie uns die auf redaktion@beobachter.ch und schauen Sie auch mal rein auf den Prämienticker. Wir haben eine eigene Landingpage, das ist www.beobachter.ch/Prämienticker. Schauen Sie dort rein, machen Sie mit. Je mehr Leute hier mitmachen, desto mehr Kraft bekommt das, desto mehr können wir die Gesundheitskosten auch langsam in den Griff kriegen. Gut, das war jetzt ein sehr intensiver, fast stündiger Ritt durchs Gesundheitswesen gewesen, durch den grauen Star, sphärische und asphärische Linsen, Makuladegeneration und Avastin und ähnliche Begriffe. Ich meine, da können auch die Ohren schon klingeln nach einer Stunde. Wie motiviert ihr euch, da weiter dran zu bleiben? Also, eben, man fühlt sich so ein bisschen ohnmächtig, es ist sehr kompliziert. Und auf was hoffen ihr, John?
Ja, ich habe vorher von dem Heizungsmonteur geredet, wo jetzt für 1'000 Franken Linsen implantiert bekommen hat, die ihm nichts nützen. Und ich möchte so Leuten helfen, das motiviert mich, beziehungsweise ich möchte die grauen Starpatienten, die noch nicht in Behandlung sind, davor schützen, dass man ihnen das Geld aus der Tasche zieht. Das motiviert mich.
Daniel Braun?
Also ich muss mich eigentlich nicht motivieren, ich bin einfach so.
Also wie genau, wie sind sie gewesen? Sie haben schon ein bisschen gespürt, oder? Wie sind sie in der Hartnäckung, würde ich jetzt mal
Nein,
sagen.
Nein, ich habe das Gefühl, wenn ich eine Arbeit mache, muss sie anständig sein und einigermaßen nachhaltig. Also der Begriff ist ja auch ein bisschen inflationär geworden mit der Zeit. Aber man möchte doch saubere Arbeit leisten und ich verstand es einfach nicht, warum dass man raffgierig kann sein. Das verstand ich einfach nicht.
Danke euch beiden für das Gespräch einerseits, andererseits natürlich auch für euer Engagement und hoffe, ihr bleibt da wirklich dran. Das war der Beobachter Radar mit dem Augenarzt Daniel Braun, dem Redakteur Gian Signorell und mir, dem Dominik Strebel. Wenn Sie selber ein stossendes Erlebnis mit dem Gesundheitswesen melden wollen oder eben auch so einen Spartipp, ein positives Erlebnis, wie Sie gespart haben und gleich gute Leistungen haben erfahren, dann melden Sie uns das, schreiben Sie uns einfach ein Mail an redaktion@beobachter.ch. Wer mehr über das Thema wissen will, findet alle Links in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald.